Hallo aus dem Kapuziner Kreativzentrum hier in Ravensburg. Ich bin hier auf unserer Bühne und ich bin
auch... Sieht verdammt gut aus.
Na, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt irgendwas zur Sache dreht. Ich stelle mich mal ganz schnell vor. Mein Name ist Fabian Bingenheimer. Vom Beruf her bin ich Innovationsmanager und neben mir sitzt...
Christian Mayer. Und ich sitze neben der Antje Rommelsbacher, Fraktionsvorsitzende von der CDU. Hallo Antje, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, hallo Fabian.
Hi, vielen Dank, dass du da bist. Hier in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft und wir wollen uns vor allem mit dem Positiven an und für sich beschäftigen. Wir wollen uns mit dem beschäftigen und darüber sprechen, was wir machen und was wir verändern und auch selber beeinflussen können. Unser Gast, Antje, genau. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen. Was machst du denn so? Warum bist du jetzt eigentlich gerade hier?
Also, mein Name ist Antje Rommelsbacher. Ich bin 49 Jahre alt. Ich bin eingeladen worden als Fraktionsvorsitzende der CDU im Ravensburger Gemeinderat. Neben der ehrenamtlichen Gemeinderatsarbeit bin ich von Beruf Rechtsanwältin. Ich habe 3 Kinder und einen Mann und bin zur politischen Arbeit so ein bisschen über den sogenannten vorpolitischen Raum gekommen, also Elternbeirätin im Kindergarten, dann in der Schule, so der übliche Weg. Und jetzt bin ich eben seit 2019 Mitglied im Gemeinderat und seit ungefähr 2,5 Jahren die Fraktionsvorsitzende.
Vielleicht starte ich direkt mal mit unserer Hauptfrage so ein bisschen rein. Welche Vision hast du denn von der Zukunft? Wie sieht denn die Zukunft für dich aus?
Jetzt auf Ravensburg bezogen, meinst du?
Ja.
Ja. Also ich stelle mir vor, dass wir in Ravensburg die Stadtgesellschaft, die wir hier haben, dass die noch besser zusammenwächst, dass man einfach gerne hier lebt, dass man gut hier leben kann und dass jeder das so tun kann, wie er sich das vorstellt und wie es für ihn passt.
Woran wird's, also in 5 Jahren, was wäre da so ein oder zwei Dinge, woran man das dann merken würde, dass ihr da erfolgreich wart oder die Stadt, wir alle sozusagen dann erfolgreich sind? Was wäre so für dich so ein wichtiges Thema, was in 5 Jahren dann anders sein sollte als heute?
Also was ich schön fände, ist, wenn es in 5 Jahren in unserer Stadt mehr ehrenamtliches Engagement gibt als heute. Ich finde, da hat die Corona-Zeit so ein bisschen eine Delle leider hinterlassen. Und das ist wirklich schwierig, egal ob für Vereine oder für Parteien, das wieder so anzuschieben und aufzufangen. Und das würde ich mir wünschen, dass mehr, wirklich mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt dadurch entsteht, dass Leute sich einfach wieder gerne und mehr für andere engagieren und nicht nur erstmal sich selber sehen und gucken, wo bleibe ich denn selber und wo geht's für mich selber hin?
Also ein Faktor wäre dann, dass man vielleicht zählen könnte, wie viele Menschen in Vereinen aktiv wären, oder? Also man sagt, die Sportvereine sind, glaube ich, um die 20.000 Leute sind ja Mitglied in Sportvereinen in Ravensburg. Das sind ja schon viele Menschen irgendwo, zumindest Mitglied. Also, aber es geht darum, dass sie auch aktiv sind, also mitwirken in Funktionen als Vorstand oder als Sportwart oder Zeugwart, also dass sie wirklich mitarbeiten. Daran würdest du dann sagen, kann man daran messen, dass mehr Engagement von den Leuten dann kommt.
Genau, also Sportverein ist echt ein gutes Beispiel, weil, wie du gesagt hast, da sind ganz viele Mitglied, aber es funktioniert eben nur, wenn du zum Beispiel auch gerade im Jugendbereich genug Übungsleiter hast. Weil es bringt ja nichts, wenn ich mein Kind da anmelden kann im Sportverein und dann gibt's aber niemand, der die Sportgruppe leitet oder der die Mannschaft trainiert. Und das ist wirklich ein großer zeitlicher Beitrag, den man da leistet als Trainer zum Beispiel von so einem Team. Aber das macht natürlich ganz viel mit den Kindern, die da trainieren können, wenn es da jemand gibt, der sich da nachmittags um 5 zum Beispiel hinstellt und sagt, jetzt wird Handball trainiert oder Fußball oder.
Kann ich nur bestätigen. Also SV, SVW, SV Weißenau, Olea, sage ich an der Stelle nochmal, ja.
Es gibt aber auch noch andere ganz tolle Sportvereine.
Ja, TSB ist auch super, natürlich ist der TSB Ravensburg auch gut, aber wir sind halt Weißenauer, ja, was Fußball anbelangt. Beide Jungs, ja, also Schauzeit intensiv für die Eltern. Aber ja, also ich bewundere das wirklich auch, wo ich mir denke, so Mann, Wahnsinn. Auch gerade mit den Bambinis, mein Kleiner ist nur bei den Bambinis, wie viel Zeit die da reinstecken und auch die Turniere zum Teil. Letztes Jahr im Berg war dieses tolle, dieses Cup der Nationen für die Kinder. Also die haben dann wirklich, die haben dann wirklich für diese Kinder so einen Nationen-Cup veranstaltet mit Fahnen und mit Hymnen und so. Ein wahnsinniger Aufwand und das ist eine tolle Arbeit, was da die Leute leisten. Aber wie kriegen wir das hin als Stadtgesellschaft gemeinsam? Also wie schaffen wir es, dass die Leute sagen, ja, ich habe da Bock drauf, ich engagiere mich da jetzt. Ihr habt ja ein Papier als CDU, du und Christoph, habt ihr ein Papier dazu veröffentlicht? Da habt ihr ein paar Forderungen aufgestellt, willst du es mal?
Genau, wir haben gesagt, dass die Anerkennung, also dass es eben nicht reicht, wenn die Eltern dann zum Beispiel sagen, oh, toll Trainer, dass du hier mein Kind trainierst. Sondern wir möchten gern noch darüber hinaus ein bisschen mehr Wertschätzung in der Öffentlichkeit haben. Vielleicht auch von der Stadt eine Anerkennung, dass ehrenamtlich Tätige irgendeinen Bonus kriegen, dass sie vielleicht woanders Vergünstigungen haben, wenn sie zum Beispiel ins Theater gehen wollen oder irgendeinen Kurs bei der Volkshochschule dann besuchen wollen. Also wenn sie für sich selber was machen möchten, die Ehrenamtlichen, dass sie da ein bisschen eine ideelle Unterstützung kriegen, so. Richtig große finanzielle Sprünge wird man da wahrscheinlich nicht machen können, aber einfach die Wertschätzung ein bisschen greifbarer machen.
Und für die Kinder, glaube ich, auch noch ein Punkt von euch, dann, was ihr sagt, für die Kinder das erste Jahr, dann der Mitgliedschaft, dann sollte umsonst sein, in irgendeiner Form, dass da die Stadt das dann vielleicht bezuschusst oder vielleicht auch noch über die Kindergrundsicherung, wenn sie kommt.
Genau, also dass Kinder, die eben angemeldet werden in einem Sportverein oder egal in welchem Verein, das kann auch der Musikverein sein, dass die das erste Beitragsjahr nicht bezahlen müssen, also die Eltern, sondern dass das dann aus städtischen Mitteln finanziert wird, war unser Vorschlag jetzt.
Jetzt machen wir hier auch gerade ein digitales Medium im weitesten Sinne. Aber ich frage mich auch immer, wie kann man eigentlich die Leute vom Handy wegholen? Weil ich habe jetzt gerade irgendwie um drei Ecken vielleicht weitergedacht und mich gefragt, warum gibt es denn weniger Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren? Klar, Covid, hast du gesagt, hat mit Sicherheit einen großen Einfluss darauf gehabt. Aber dem folgend hängen vielleicht auch einfach viele Menschen im Internet fest, frage ich mich immer so. Und dann, wie kriege ich die Menschen wieder aus dem Internet raus? Ist so eine Frage, die mir einfach immer im Kopf rumhängt. Habt ihr eine Idee?
Also bei den Kindern und Jugendlichen, finde ich, müssen wir uns als Erwachsene da erstmal an die eigene Nase packen, weil wenn du mal guckst, wenn Mütter auf dem Spielplatz sitzen,
ja, genau, die meine
dann
ich.
Gucken die in ihr Handy und das genau. Kind spielt daneben und ist vielleicht ganz zufrieden, aber die Zeit könnte man ja auch sicher anders nutzen. Und wenn wir selber einfach das vielleicht ein bisschen einschränken, wenn wir das schaffen, dann sind wir Vorbild für unsere Kinder. Und dann funktioniert das vielleicht. Aber man muss natürlich den Kindern Angebote machen. Also du kannst nicht nur sagen, hier, jetzt guck nicht so lange ins Handy oder du darfst jetzt nur eine halbe Stunde und dann ist Schluss. Wenn dann nichts los ist, dann ist es schwierig, sowas durchzusetzen.
Also ich habe da jetzt sozusagen eine Meinung in der Mitte. Also mir wäre das jetzt ein bisschen zu kulturpessimistisch von dir, Fabian. Weil für mich zum Beispiel, wenn ich ins Handy gucke, und ich mache das auch zum Teil dann, wenn ich auf die Kinder aufpasse, die sind zum Glück bald so alt, dass ich nämlich da immer hinsetzen muss. Aber dann habe ich das Handy auch dabei und ich lese da halt die Schwäbische oder die Zeit oder meine Taz, weil die habe ich halt auf dem Handy drauf. Also das heißt, für mich ist dann halt einfach ein Medium, ob ich jetzt mit der Zeitung dann sitze oder mit einem Buch da sitze. Das ist ja dann egal, aus meiner Sicht. Es geht natürlich um die Zeit, die ich mit den Kindern verbringe. Jetzt sind wir hier aber ja kein Medienpodcast, der gutes Aufwachsen mit Medien, aber was können wir als Stadtgesellschaft dafür tun? Das wäre für mich so ein Punkt, wo wir drüber reden. Und da habe ich eine Meinung natürlich als Vater, der halt in St. Christina oben seine Kinder hat, beziehungsweise im Kindergarten hier im Hirschgraben. Und das war so witzig, wir haben gerade gewechselt, weil der Kindergarten, wo wir vorher waren, nicht so funktioniert hat, wie wir das als berufstätige Eltern brauchen, und sind jetzt sehr glücklich mit dem Kindergarten, wo wir jetzt sind, in der Innenstadt. Und ich kenne die Kindergartenleitung und dann hat die da so ein Schild aufgehängt, keine Handys. Ja, da sage ich so, oh, darf ich mein Handy rausholen? Da sagt sie, nee, das ist, dass die Kinder keine Handys und keine Tablets mitbringen in der Kindergarten. Und ich so, oh what the heck? Ach so, da kommen Eltern auf diese Idee, ihren Kindern eben die Handys und Tablets mit in den Kindergarten mitzugeben. Und das ist halt einfach crazy. Ja, also finde ich, ich würde persönlich, ich habe null Medien, also ich habe kein Problem mit Medien, ja. Ich finde, man muss die halt vernünftig einsetzen. Ich würde aber niemals auf diese Idee kommen, meinem Kind das Gerät einfach mit dem Kini zu geben. Und dann habe ich mit der unterhalten, da sagt sie halt, ja, hey, das sind halt einfach Menschen, die halt da einen anderen Zugang dazu haben, einen anderen Bildungsstand haben, wahrscheinlich aus einem anderen Kulturkreis kommen, wo man anders damit umgeht. Es gibt ja Kulturen, die jetzt anders mit Mediennutzungen auch umgehen. Und das ist für mich dann schon ein Thema dann zum Thema, wie kriegen wir die Leute weg aus dem Internet? Wie kriegen wir sie hin in die, also wie kriegen wir, gehen wir in Kontakt? Und was machen wir dann auch mit den Erwachsenen drüber? Das hast du ja gesagt, Antje. Ich glaube schon auch, dass man dann aufklären muss. Und das wäre jetzt schon wieder für mich jetzt mal als Stadtgesellschaft, da haben wir alle eine Verantwortung. Ich habe mir das dann auch natürlich gleich wieder überlegt, Sozialarbeiter und Erzieher kommt dann raus, aber was könnte man da machen? Aber dann habe ich es gleich wieder, natürlich war mir klar, das ist ein großes Projekt. Aber das ist schon die Geschichte, wie kriegen wir die Eltern sensibilisiert an der Stelle? Und das sind natürlich immer das Gleiche. Wer kommt zum Elternabend? Naja, die, woher, wo es auch okay gewesen wäre, wenn sie daheim blieben wären, weil da läuft es eh eigentlich schon so. Und diejenige, mit dem eigentlich gerne reden würde, die kommen dann halt nicht.
Da hat der Kindergarten-Gesamtelternbeirat zum Beispiel vor ein paar Jahren eine, finde ich, gute Kampagne gemacht. Das war ganz oldschool, Plakatkampagne. Die hieß Sprich mit mir. Und zwar waren das so Plakate, da war dann immer ein ganz traurig dreinschauendes Kind und die Mutter oder Vater daneben hat ins Handy geguckt. Und das Kind war dann ja wirklich da so ein bisschen verloren und die Eltern haben sich nicht gekümmert. Und das fand ich insofern ganz gut, das war jetzt nicht irgendwie belehrend von oben herab so, Eltern, ihr dürft es nicht, sondern man hat da kurz drauf geguckt und hat gedacht, ah ja, okay. Und hat sich selber dann kurz dran erinnert, vielleicht mache ich das auch zu oft und vielleicht sowas. Weil, ja, und ansonsten wirklich einfach Angebote schaffen für Familien, für Kinder mit ihren Eltern vielleicht zusammen. Das ist übrigens auch in der Musikschule ein Riesenproblem. Der Musikschuldirektor, der Herr Heppner, sagt immer, wenn Kinder weniger Musikunterricht nehmen oder auch nicht mehr so erfolgreich sind bei der Musik, bezieht er das nicht darauf, dass die jetzt so viel Stress in der Schule haben, wegen G8 zum Beispiel, sondern er sagt, das Handy ist da das große Thema, dass die Kinder nicht mehr so viel üben wollen oder es einfach nicht machen. Und das kriege ich halt so ein bisschen über die Ehrenamtsarbeit bei der Musikschule, die ich auch noch so nebenher mache, mit. Und das ist schon eine Entwicklung, die kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber man muss ja damit umgehen. Wie du sagst, man muss ja überlegen, das ist jetzt so in vielen Familien, was macht man dann?
Was macht man als Stadtgesellschaft? Was für Möglichkeiten haben wir natürlich auch? Wir sind natürlich auch begrenzt, ja. Also ich meine, ich bin selber ja auch Reel-addicted, ja. Also diese Reels und diese Algorithmen funktionieren bei mir. Es ist echt krass auch, ich muss ehrlich sagen, ja. Also ich muss da schon aufpassen. Aber die Frage ist, was machen wir als Stadtgesellschaft? Das Digitallabor, ist ja so ein Thema, glaubst du, könnte vielleicht so eine Antwort drauf sein. Da gab es ja die großen Diskussionen, wo baut man es hin? Da gab es unterschiedliche Meinungen von den Fraktionen hier in Ravensburg. Ich glaube, man war sich einig, dass es ein sinnvolles Angebot ist. Ich glaube, fraktionsübergreifend, dass man sagt, ja, wir brauchen sowas. Und das, so wie ich es jetzt verstehe, könnte das ja vielleicht ein Element sein, in Ravensburg eine Antwort darauf zu sein. Zum einen die Kompetenz in den Schulen und bei den Lehrkräften, bei den Multiplikatoren. Dazu beizutragen, dass da eine bessere Kompetenz vorhanden ist und eine Ausstattung. Die andere Frage ist halt, wie holt man dann die Eltern ab? Ja? Weil meine Realität ist dann auch, mein Sohn, wenn er dann irgendwo ist, darf da irgendwo hin und dann kommt er zurück und er sagt, ja, wir haben GTA 5 gezockt. Und dann sage ich, okay, das ist ab 18, das ist ein Spiel ab 18. Und dann musst du reden mit den Eltern und musst in Kontakt gehen. Das ist auch total unangenehm, ehrlich gesagt. Wenn du dann sozusagen andere Eltern dann reglementierst und sagst, hey Leute, das geht nicht, weil sonst kann ich mein Kind eigentlich nicht vorbeibringen. Ja? Oder dass ich zu Kindern sage am Spielplatz, Leute, das Tablet, wenn du das nächste Mal beim Tablet hier bist, bei uns auf dem Spielplatz, dann sind die anderen Kinder hier alle weg und du bist schon neu auf dem Spielplatz. Lass das Teil daheim. So, und das sind, also, und das ist natürlich, es hängt natürlich immer davon ab, wo wohne ich, in welchem Viertel wohne ich, eher im Einfamilienhaus oder jetzt eher im Block, so wie ich. Und wie unterstützen wir die Bürger dieser Stadt da dabei, dieses Thema zu transportieren, dass die Menschen medienkompetent bleiben? Und ich hoffe da auch, dass das mit einer Antwort ist, weil der einzelne Mensch ist zum Teil dann einfach doch überfordert und vielleicht auch die Fachkräfte, weil sie ja eh kaum, also das ist ein sicherlich schwieriges Thema, weil wir haben ja dann auch, das Fachkräftethema haben wir ja auch. jetzt aber sind wir voll eingestiegen, das Medienthema. Danke, Fabian, das hast du wirklich toll gemacht, ja?
Oder? Oder?
Ja, ist echt super.
Ich wollte halt eine weltpolitische, eine weltumfassende Bewegung, Herausforderung, Digitalisierung irgendwie auf Ravensburg runterbrechen. Aber okay, vielleicht.
Aber Digitallabor ist doch vielleicht ein echt gutes Stichwort.
Da können wir gerne weiter drüber reden,
ja.
Unbedingt.
Also neues Angebot in Ravensburg. Gut. Also es gibt es ja noch nicht, aber soll ja demnächst starten. Und ich habe heute bei euch auf der Internetseite gelesen, dass ihr auch sowas Ähnliches plant oder schon macht hier im Kapuziner.
Wir haben Jugend Hackt.
Lab oder so ähnlich.
Genau, das haben wir. Jugend Hackt Lab, das haben wir schon länger. Dank der Dr. Stefanie Huber und Dr. Robert Huber. Die haben das hierher geholt. Und da da können Jugendliche, Heranwachsende eben mit technischen Sachen, mit so Robotern umprobieren. Mhm. Aber das ist keine Konkurrenz. Also wir sehen
nicht als Konkurrenz. Da geht es einfach tatsächlich viel um Coding, um Sachen basteln, löten und so. Das hat jetzt keinen übergeordneten langfristigen Bildungsaspekt in dem Sinn, glaube ich. Ne? Da geht es viel einfach um Ausprobieren, sich selber ausprobieren.
Ja.
Also wir sehen uns schwerpunktmäßig als Kapuziner sozusagen in dieser Säule der bildenden Künste an sich. Also das ist eigentlich so das, wo wir uns dann sehen. Dann aber, wie du ja weißt und wie ja hoffentlich auch unsere Zuhörer wissen, sind wir natürlich in vielen Themen unterwegs und probieren uns natürlich aus. Ja.
Aber ich sag's jetzt doch nochmal, das Digitallabor wirklich als neues Angebot, das ist jetzt ein Versuch, die Mädels und Jungs halt wirklich von daheim oder vom Daddeln am Handy wegzuholen und aber die Begeisterung für die Medien oder für die Geräte zu nutzen, um denen dann zu zeigen, hier, ihr könnt ja auch damit irgendwas anderes noch machen und ein bisschen mit Anleitung vielleicht, aber auch die Kompetenzen, die die Jugendlichen eh schon mitbringen, da nutzen. Also ich finde das eine super Sache. Ich bin gespannt, wenn es dann jetzt endlich losgeht, wie das auch angenommen wird. Ob es von Lehrern überhaupt angenommen wird. Also da bin ich mal gespannt, ob die da offen genug sind, mit ihren Schulklassen dahin zu gehen. Oder ob es eher so eine Sache ist, da geht man nachmittags hin, weil das ganz cool ist, da ein bisschen abzuhängen und was auszuprobieren. Wird sich zeigen.
Mal sehen, was da sozusagen dann programmatisch dann sozusagen dann auch wirklich tatsächlich läuft. Ich hoffe es auch. Ich glaube ja persönlich, ich merke, ich bin so raus aus dieser Moderatorenrolle. Ich bin als Vater gerade voll in dem Thema drin, sorry.
Du willst immer tiefer reingehen in den Medienbereich, Christian.
Ja, also ich zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt festgestellt, ich mache im Quartier immer viele Sachen, jetzt als Vater und als Bürger dieser Stadt. Wir machen regelmäßig was. Und ich habe jetzt die Jungs eingeladen, so unsere Nachbarkinder, und habe gesagt, hey Leute, zeigt mir mal eure Lieblingsgames, dass ich mal weiß, was da gezockt wird. Ja. Also ich glaube, man kann schon auch als einzelner Bürger, also ihr habt ja auch als CDU, habt ihr ja den Slogan, den fand ich, miteinander Zukunft machen. Ja. Also ist ja euer Slogan, auch für den Wahlkampf jetzt so. Und ich finde, ja genau, miteinander, also wir haben alle einen Auftrag dann an der Stelle. Also ich finde es auch blöd, wenn dann die Leute dann sagen, hey, ja, die Politik oder was weiß ich, whatever. Nee, wir sind alle Bürger dieser Stadt und jeder kann auch in seiner Nachbarschaft Verantwortung übernehmen.
Auf jeden Fall. Und wenn du die Leute zu dir nach Hause einlädst, die Kids, ja, oder vielleicht dann auch die Eltern oder so, ich finde, ne, wenn es jetzt um stadtgesellschaftliche Entwicklung geht, Zusammenhalt, ich habe früher den Raum an und für sich immer stark unterschätzt. Wenn du machst deinen Raum auf, du machst euer Wohnzimmer auf und dann haben die Kids den Ort, sich dort zu treffen. Ja. Und ich glaube, du hast mir das auch mal erklärt, das heißt ja dann irgendwie der dritte Ort oder? Ja, dritter Ort. Dein Wohnzimmer ist jetzt kein dritter Ort, das ist mir dann jetzt auch klar, ja. Aber solche Räume zu schaffen und solche Räume auch ganz aktiv zu bespielen und die auch existieren zu lassen, glaube ich, das bringt dann auch ganz viele Leute vielleicht wieder eher in Ehrenamt, ich kann mich engagieren, weil du den Ort da dafür hast, der zugänglich ist, wo es Veranstaltungen gibt, wo du dich
wo auch die Leute, kannst. Also, bleiben wir noch mal ein Beispiel von der Anche, mit der Musikschule auch, ja. Also bist du ja Vorstand des Fördervereins. Vorständin.
Genau, vom Förderverein bin ich die Vorsitzende. Ja.
Genau. Hm. Und wir haben mit der Musikschule ja auch viel gemacht, während der Streamingphase ganz viele Videos auch gemacht und eben das die Schule ja dann auch sozusagen dann Material hat, wo sie dann sozusagen bei den Kindern damals in der Corona-Zeit dann unterwegs sein kann. Und ich finde es dann auch immer toll, wenn die Musikschule unterwegs ist und oder Bühnen hat, wo sie sich zeigt, ja, weil das ist, glaube ich, schon das, dass man auch in Kontakt geht. Also das Angebot an Musikschule, wo ich für für vernünftiges Geld und ich kriege ja, kann ja auch Unterstützung kriegen über Kinderstiftung oder sonst irgendwelche Gelder. Es gibt einen Förderverein, der auch den, der das ja auch unterstützt, dass man dann bei den Leuten ist, oder? Also das wäre ist ja schon eine Antwort drauf oder.
Ja, total. Vor allem ist es eine ganz wichtige Ergänzung zur schulischen Bildung, weil einfach die musische oder musikalische Bildung in der Schule leider nicht mehr so den Stellenwert hat, weil es einfach viel weniger Lehrerinnen, gerade in der Grundschule gibt, die Musik gut unterrichten können. Und dann ist die Musikschule da eine super Ergänzung. Und die Musikschule hat immer so ein bisschen, jetzt nicht das Problem, aber so ein bisschen das Thema, dass so ein bisschen das Vorurteil herrscht, naja, da das ist halt so für eine gewisse Gesellschaftsschicht ist das eine Bildungseinrichtung und für die anderen nicht. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass man immer wieder in die Öffentlichkeit geht, dass die Schülerinnen und Schüler haben auch ganz viele Auftritte. Und der Förderverein zum Beispiel zeichnet dann einmal im Jahr die Schülerinnen und Schüler aus, die besonders viel für die Außenwirkung der Musikschule getan haben. Die kriegen dann einen Förderpreis von uns mit 500 € jeweils. Und das sind dann Leute, die wirklich ihre gesamte Musikschullaufbahn ständig auf irgendwelchen Feiern aufgetreten sind. Die kann man auch wirklich buchen, Musikerinnen und Musiker. Und dadurch müssen einfach so ein bisschen Barrieren, die es vielleicht gibt, abgebaut werden. Und das macht die Musikschule wirklich auch gut, weil sie auch viel in die Schulen geht und da Klassenmusizieren zum Beispiel anbietet, sogar schon im Kindergarten.
Ich meine, das wird ja ein großes Thema als Kommunal dann schon sein, oder? Wir haben 2026, 2026 für die Zuhörer, die jetzt vielleicht zufällig reinschneiden, gerade passiert nämlich was. Wir haben da dieses Thema der verlässlichen Ganztagsgrundschule, oder wie heißt
es? Wir haben einen Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf Ganztagsbetreuung, entweder in einer Ganztagsschule oder im Hort. Und diesen Anspruch muss der Landkreis eigentlich, aber dann übertragen auf die Kommune irgendwie jetzt fehlt mir das Wort.
Gewährleisten.
Genau, muss es irgendwie hinkriegen, dass es dann so funktioniert.
Und das hat für die Vereine, also für die Musikschule hat es ja auch eine Auswirkung. Haben dann die Kinder überhaupt noch Zeit, in die Musikschule zu gehen zum Beispiel? Oder ist die Musikschule dann ein integraler Bestandteil vom Schulangebot zum Beispiel dann auch in Ravensburg?
Genau,
oder?
Beides wird da sicher notwendig sein. Die Musikschule wird als wahrscheinlich der außerschulische Bildungspartner, wie man das so schön sagt, in die Schulen reingehen. Weil die Musiklehrerinnen und Lehrer, die haben vormittags ja bisher keinen Unterricht. Also die hätten auch die zeitlichen Kapazitäten, in der Grundschule dann einen Teil ihrer Arbeit zu machen. Aber die Arbeit dort oder der Unterricht dort kann natürlich keinen Einzelgeigenunterricht zum Beispiel ersetzen. Also sowas wird es weiterhin noch nachmittags geben, aber natürlich zeitlich viel eingeschränkter, weil dann die Grundschüler an 3 Tagen wahrscheinlich bis um 15.30 Uhr oder 16 Uhr in der Schule sein werden.
Und was ist da aus deiner Sicht jetzt, aus deiner Position, aus eurer Position jetzt ein wichtiges Thema, jetzt gerade für diese außerschulische Bildungspartner dann? Also was habt ihr da, oder was denkst du, was wäre da notwendig, was wir als Stadtgesellschaft dafür machen können? Zum einen sich zu engagieren oder geht es darum, dass dann die Verwaltung einen Rahmen schafft oder was sind da so für Themen aus deiner Sicht?
Also wir haben ja so eine Ganztageskonzeption verabschiedet im Gemeinderat, also wir haben so die Rahmenbedingungen festgelegt. Aber jetzt kommt es darauf an, dass zum Beispiel große Sportvereine, da stelle ich mir vor, der TSB oder der DAV als Kletteranbieter und auch die Musikschule, dass die sich dann jetzt auch selber überlegen, wie können wir denn, damit wir die Kinder nicht verlieren, weil die nachmittags ja dann weniger Zeit haben, wie können wir uns da einbringen und wie können wir uns an dem Schulangebot dann, an dem Ganztagsschulangebot beteiligen. Aber da gibt es noch keine fertigen Konzepte. Es ist ja aber schon in 2 Jahren. Also
ja, genau.
Die Zeit rennt.
Ja, genau. Ja.
Anderthalb, oder?
Stimmt.
Also wir finden das ja auch spannend als Kapuziner wieder, weil wir sehen uns ja eher so in dieser Linie der bildenden Künste. Und du hast ja gerade diese musischen Fächer angesprochen. Und dieses Thema des Kunstunterrichts ist da ja sicherlich auch ein wichtiges Thema, das natürlich auch mal zum Teil ein bisschen runterfällt dann auch.
Also das ist, glaube ich, so ähnlich, aber in der Kunst bin ich jetzt persönlich nicht so drin, deswegen habe ich jetzt das Beispiel mit der Musik gebracht.
Ja,
aber Kunst
okay.
ist genau das gleiche Problem, glaube ich. Also Kunstlehrer gibt es jetzt auch sicher immer weniger. Und Ja.
Ich bin da jetzt ein bisschen eigennützig und bringe natürlich da uns als Kapuziner noch mal ins Boot, weil mir also an dieser Gedanke einer Jugendkunstschule zum Beispiel jetzt auch unsympathisch finden. Und wir schon auch denken, dass es da eben auch einen Bedarf gibt, eben sich da auch da damit zu beschäftigen und das sicherlich auch von Interesse sein kann für SchülerInnen in unserer Stadt, wenn es da Angebote gibt. Und haben da schon den Eindruck, dass das auch ein Thema ist, wo wir uns noch mal näher beschäftigen wollen, auch als Kapuziner dann auch.
Du kannst sowas halt nicht mit Ehrenamtlichen irgendwie bespielen.
Nee.
Weil du brauchst ja als Schule die Zuverlässigkeit, dass da auch dann jeden Montag um 10 oder so jemand da ist, der dann diesen Unterricht macht. Und das ist auch das Problem, wo auch am Anfang so immer geredet wurde, naja, da bindet man dann die Vereine mit ein. Du kannst nicht die Vereine mit einbinden, weil die ehrenamtlichen Trainer, die ich am Anfang gesagt habe, die haben halt, wenn du Glück hast, ab nachmittags um 17 Uhr Zeit fürs Training, weil die selber auch noch arbeiten. Das heißt, man muss das institutionalisieren, deswegen Musikschule, Kapuziner, dann, wenn ihr irgendwie auch hauptamtliche Leute habt, die da hingehen können, weil ihr könnt es nicht mit ehrenamtlichen Kunstpädagogen oder so stemmen, das so ist Unterricht.
Das ist uns bestimmt bewusst, wir arbeiten da gerade so am Businessmodell. Darf man das sagen? Ich weiß gar nicht.
Ach, jetzt hast du es ja schon gesagt. Dass man darüber nachdenkt, ist ja auch, glaube ich, total naheliegend und ich glaube, die Musik ganz allgemein, die haben den großen Vorteil, dass es da gute und feste Strukturen gibt. Und ich glaube, manchmal schielen die Leute aus dem künstlerisch bildenden Bereich irgendwie da auch so ein bisschen neidisch rüber. Also jetzt nicht missgünstig, aber so, das ist schon cool, was es einfach auch für Angebote, für Strukturen im Musikbereich ganz allgemein gibt. Mhm. Das ist schon einfach stark. Das pusht Musik viel. Und also ich finde das auch super. Genau.
Die Popakademie, die ja im Jugendhaus
zum das Beispiel
macht. Klar, da gibt's viel. Und ich bin echt mal gespannt auf die neuen Räumlichkeiten von der Musikschule. Ich glaube, das wird schon
ziemlich. Die werden toll. Ich war jetzt schon ein paar Mal drin und es wird richtig schön.
Mal so ein ganz anderes Thema. Was, wenn du so jetzt gerade so an Ravensburg denkst und vielleicht die nächsten 3 bis 5 Jahre, was ist denn so die größte Chance, die es aktuell gibt? Ganz allgemein.
In Bezug auf Kultur oder?
Nee. So komplett auf die Stadt. Ist jetzt eine ganz offene Frage.
Ja, also bin ich jetzt gerade ein bisschen, hast mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt.
Ja, ist auch eine komische Frage.
Ja, die ist zu offen.
Die ist total
Mach mal
offen,
konkreter.
Ja. Dann kann ich besser antworten. Das kann was Wirtschaftliches sein. Ne? Ich meine, es gibt ja immer Themen, die hat man total präsent und die sind einem super wichtig. Das kann, weiß ich nicht, ne? Das wäre jetzt kein gutes Beispiel, aber irgendwie, ich lebe in der Innenstadt und ich denke mir immer so, naja, Autos raus aus der Innenstadt fände ich total super. Das ist jetzt nicht die größte Chance für Ravensburg, das ist mir auch bewusst. Ich weiß nicht. Christian, fällt dir vielleicht sogar was ein?
Die größte Chance für Ravensburg in den nächsten 5 Jahren.
So, was steht denn gerade an?
Ja, das eine ist, was ansteht, das andere ist, was eine Chance ist. Also ich glaube, immer die Themen, die wir bundesrepublikanisch diskutieren, sei es jetzt demografischer Wandel, Transformation der Gesellschaft in verschiedenen Bereichen, immer das hast du natürlich auf der kommunalen Ebene auch. Die Frage ist jetzt, was ist da eine Chance? Also da drin. Also ich glaube, Ravensburg hat viele Chancen natürlich, weil es gut aufgestellt ist, weil es eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur hat und auch eine Bürgergesellschaft, die gut ausgebildet ist, die einfach auch von der Demografie her ganz in Ordnung ist. Wir haben halt was sind die größten Chancen? Puh.
Also ganz aktuell gestern aus dem Gemeinderat eine sehr große Chance, allerdings nicht für die nächsten 3 bis 5 Jahre, wäre tatsächlich der Bau des Moldite-Tunnels. Da wurden uns nämlich gestern diese verschiedenen Planungsvarianten vorgestellt, von denen es noch ganz viele gibt. Es müssen ganz viele Varianten geprüft werden. Wenn man sich dann für irgendeine näher entschieden hat, dann muss der Bund sagen, können wir uns vorstellen, weil Kosten-Nutzen-Relation stimmt. Dann geht es wieder zurück in die tatsächliche Entwurfsplanung, also dieser Zeitplan, der ist noch ewig, aber wenn es nicht mehr so ist, dass so viele Fahrzeuge durch die Wilhelmstraße und durch die Schussenstraße fahren, sondern irgendwie anders, das fände ich wirklich eine große Chance, weil dann kannst du auch, wenn du jetzt vorher gesagt hast, Autos raus aus der Innenstadt, da wären schon mal viele raus aus der Stadt auf jeden Fall, da wären viele LKWs raus. Und vor allem sind es dann die Leute, die raus sind, die gar nicht in Ravensburg.
Nee, die einfach nur durchfahren.
Genau, hinwollen, sondern irgendwo anders hin und nur durch. Das fände ich wirklich eine Chance, aber das ist leider nicht die Idee oder die Chance für die nächsten 3 Jahre.
Ja, okay. Wie lange ist da so der Zeithorizont? Haben die da was?
Da haben die sich leider nicht festnageln lassen gestern. Schade. Das haben wir natürlich gefragt. Also irgendjemand sagte dann, er fährt da sicher noch durch. Ein anderer hat gesagt, ich fahre da sicher nicht mehr durch. Also
wie alt war
vielleicht,
der?
Der war schon 60. Aber ja. Also wir sagen immer in 10 Jahren, aber ich weiß es nicht. Also wir wünschen uns, dass es in 10 Jahren fertig ist, aber ich weiß nicht, ob das.
Wir haben doch jetzt die Deutschlandgeschwindigkeit, oder wie heißt das jetzt?
Deutschlandtempo.
Deutschlandtempo, ja. Oder? Ist das so ein Stichwort, oder?
Ist das noch aktiviert? Ich dachte schon.
Ich weiß es nicht.
Aber an dem Beispiel sieht man wirklich, was bremst und was Chancen kaputt macht, nämlich diese ganze Planerei, die aber notwendig ist, damit so ein Entwurf nachher gerichtsfest ist, weil wenn dann jemand klagt gegen einen Entwurf und die haben das nicht gründlich gemacht, dann verlierst du natürlich durch so ein Klageverfahren nochmal Jahre. Und das Problem ist ja vor allem bei diesem Tunnel jetzt, es gab eine Planung von 1998, die war eigentlich auch schon ganz gut und fast fix fertig. Und inzwischen haben sich aber so viele Vorschriften geändert, dass die Planung jetzt nicht mehr umsetzbar ist. Und jetzt muss alles wieder neu. Und wir wissen aber nicht, wenn man jetzt nochmal 10 Jahre plant, welche Vorschriften gibt es dann in 10 Jahren?
Ja, aber da kann doch nie was fertig werden.
Ja, und das ist das Problem.
Das ist das Problem dran. Ja. Das Witzige war ja, glaube ich, auch noch, dass dieser Biologe, oder war das da?
Ja, oder so ein Vogel, irgendein Gutachter ist gestorben. Und jetzt, ja.
Der hat die Arten gezählt.
Ja, und jetzt kann man aber anscheinend seine Arbeit nicht irgendwie jemand anders weitermachen lassen, sondern man muss da jetzt wieder neu dieses Gutachten ausschreiben.
Frisch anfangen mit Zählen, mit Artenzählen.
Weil der Gutachter nicht mehr da ist. Und das sind halt so, das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum da so viele bürokratische Hürden und Schwierigkeiten da sind in Deutschland. Und dann sagt immer jeder Bürokratieabbau, aber das gibt es nicht wirklich.
Aber bevor wir jetzt, wir müssen aufpassen,
ich
der Podcast soll positiv sein, wir wollen in die Zukunft schauen. Also
wir fahren alle durch den Tunnel.
Das ist der
Blick in die Zukunft, weil wir sind ja auch noch nicht so alt.
Kann ich dann da auch mit dem Rad durchfahren?
Ich glaube nicht. Vielleicht am Eröffnungstag, aber nachher ist es eine Bundesstraße. Da darfst du jetzt auch schon nicht mit dem Fahrrad fahren eigentlich.
Okay, aber Verkehr. Also Verkehr ist ein total gutes Thema. Verkehr ist vielleicht auch ein Thema, wo man auch darüber debattieren kann, die Frage war, was bietet große Chancen? Also das Moldidi-Tunnel, dass wir Verkehre, die nur an uns vorbeirauschen, dann tatsächlich auch wegkriegen von uns in Ravensburg und dann den Raum anders nutzen, ist ein Thema. Verkehr ist sicherlich auch eine Chance, ist es eine Chance, Verkehre anders zu gestalten, um die Stadt nochmal anders zu entwickeln?
Und bestimmt, ja. Also ich finde zum Beispiel, dass die Forderung Autos raus aus der Innenstadt ein bisschen zu platt, weil es wohnen Leute in der Innenstadt, wir wollen, dass da Geschäfte sind, die Geschäfte müssen angeliefert werden und so weiter, Kunden wollen dahin. Und wir sind einfach, wir haben ein großes Einzugsgebiet in Ravensburg. Da kommen auch viele 20, 30 Kilometer von außerhalb hierher gefahren und die könnten vielleicht auch mit öffentlichen. Aber wir kriegen die öffentlichen nicht so ausgebaut, dass es so komfortabel ist, dass du sagst, ich lasse mein Auto, was vor der Türe steht, stehen und fahre aus,
Wilhelmsdorf.
Botnick oder, Botnick geht sogar noch, komme ich mit dem Bus. Das kann man schon machen, aber.
Das muss man dann wirklich wollen. Ja. Ja, klar, das ist mir ja natürlich auch klar. Das ist auch natürlich eine überspitzte Forderung jetzt mal von meiner Seite aus. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich die Plätze, die sich total schön und positiv entwickeln, wo jetzt einfach weniger Autos oder gar keine Autos sind. Ne? Zum Beispiel Gespinstmarkt oder so ist jetzt einfach für mich der Nummer-1-Ort in Ravensburg, muss ich sagen.
Es ist ein richtiger Treffpunkt geworden.
Mega super.
Ich feiere es so, auch dieses Weinfest, was es da jetzt dann irgendwie gibt. Also sorry, das ist fast eine andere Stadt.
Ja.
Also wenn es von solchen Sachen mehr gibt, ich finde das nur gut.
Jetzt kommt vielleicht noch die Rossbachstraße, oder? Nicht?
Nee, nicht so wie, also nicht als Fußgängerzone ist im Moment so der Stand, sondern als anliegerfrei.
Ja, ist doch okay.
Also weil da gibt es eine Tiefgarage von dem Haus, da muss man hinfahren können. Das Problem bei der Rosbachstraße ist, da muss ja eigentlich keiner durchfahren. Aber Google Maps zeigt das eben an, dass du da durchfahren kannst, wenn du irgendwo hin willst von A nach B. Und wenn man mal guckt, wer da so durchfährt, das sind immer Leute mit auswärtigen Kennzeichen, die sich da tatsächlich verfahren haben.
Auch Ravensburger, weil das ist meine Lieblingseisdiele.
Ja, aber da fährst du ja nicht mit dem Auto hin.
Doch, das gibt auch ich jetzt nicht.
Du nicht.
ich nicht. Aber der hat übrigens Brezel-Eis, das ist wirklich top.
Ja, ja. Brezel-Eis ist das wirklich Brezel-Eis gut.
Ist wirklich richtig gut bei ihm in der Rosbachstraße.
Das habe ich heute nur in der Zeitung gelesen und gedacht, weiß ich nicht, ob
stand
ich das...
Stand halt in der Zeitung.
Über Brezel-Eis stand heute was in der Zeitung. Okay. Aber ich weiß nicht, ob vom Larte, sondern...
Doch, ja, aber ja. Er hat es gerade okay. Nicht, weil ich immer dienstags, wenn ich meinen Sohn abhole vom Kindergarten, muss ich immer Brezel-Eis kaufen und er hat es gerade nicht, aber er macht es nochmal. Aber auf jeden Fall, wenn ich da bin und dann Eis ist, dann fällt mir dann trotzdem auf, dass auch Ravensburger da durchfahren mit dem Auto. Und da denke ich mir immer, warum, Leute?
Ja, das muss nicht.
Warum müsst ihr da durch? Und dass man da anliefern muss und lange und was weiß ich, alles voll nachvollziehbar.
Aber wenn du da jeden fragen würdest, da könnte dir wahrscheinlich jeder einen Grund sagen, warum er da durchfährt. Aber
genau.
Ja,
und
man könnte auch anders.
Ja klar, und Anlieger ist natürlich auch jeder natürlich. Jeder hat ein Anliegen, ist auch klar. Ja.
Ich glaube, so ist das nicht gemeint, oder?
Das hat mir aber mein Fahrlehrer hat mir gesagt, jeder hat Anliegen.
Mein Fahrlehrer hat mir auch gesagt, 2-3 Bier kann man auf jeden Fall trinken.
Also als Juristin, auch wenn ich kein Verkehrsrecht mache, nein, nicht jeder hat ein Anliegen.
So glaube ich es auch, ja.
Aber das Thema Verkehr, da ist ja, also das wird ja schon auch zum Teil emotional, glaube vielleicht auch versucht zu transportieren. Aber wir haben ja auch dieses Thema mit dem Einzelhandel, also wie können wir die Innenstädte beleben, Klimaveränderung, so das Thema Schwammstadt und so und mehr Grün, mehr Feuchtigkeit, andere Verkehre in die Stadt reinzubringen dann auch. Wie siehst du das als Chance eher? Also ist das eher was Positives?
Also mir ist es da immer wichtig, da wirklich bei allen zuzuhören. Bei den Leuten, die in der Innenstadt wohnen, die dann sagen, wäre schöner hier, wenn da niemand fahren würde. Aber auch bei den Einzelhändlern, also wenn wir zum Beispiel immer vom WIFO eingeladen werden als Fraktion, egal wie oft ich da schon war, jedes Mal ist der Tenor, die Erreichbarkeit und die Parkplätze quasi vor der Ladentür sind das A und O. Und das sagen die uns wirklich ernsthaft. Also das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine Phrase da gedroschen, sondern das ist für die Einzelhändler wirklich essentiell. Und ich finde, eine Innenstadt ohne gut sortierten Einzelhandel fände ich sehr traurig, weil dann kommen die Leute auch nicht mehr auf den Gespinstmarkt und treffen sich da gerne, wenn es rundherum nichts mehr gibt, außer vielleicht eine gute Eisdiele. Aber das ist einfach zu wenig. Und auch wenn der Mix zwischen Gastronomie und Handel, Einzelhandel nicht mehr stimmt, fände ich auch schade. Manche sagen zwar, dass der Einzelhandel, der stationäre, irgendwie ein Auslaufmodell ist, gibt es in ein paar Jahren nicht mehr. Das glaube ich aber nicht.
Ja, ich glaube, es kommt ganz auf die Konzepte drauf an, die die Leute auch haben, was verkauft wird, wie das Angebot ist, wie Beratung und ein Stück weit auch Erlebnis dann in den Läden so ist. Ne? Sind das Menschen auch, die da sind, zu denen ich gerne hingehe, wo ich sage, da fühle ich mich total aufgehoben. Da kriege ich auch einfach was Besseres als im Internet, weil mich die Person vielleicht auch beraten kann, ganz ernsthaft, und mich irgendwie mitnimmt. Dann kann das ein Konzept sein. Wenn das irgendwie total austauschbare Kleinstgegenstände sind, die ich mir dann irgendwie doch liefern lasse oder was weiß ich, in einem größeren Store irgendwo außerhalb kaufe, weil ich da dann eh direkt hinfahre und da ganz viele Einkäufe auf einmal erledige und noch Wasserkisten mit reinschleppe oder was auch immer. Ja, klar, Innenstadt. Aber es ist ja auch ein total spannendes Thema eigentlich, wie sich die Innenstadt auch von ihrem Angebot her entwickelt. Und ich glaube, da wird ganz viel auch noch passieren in Zukunft.
Ich denke, ich glaube, es ist wichtig, dass man da als Stadtgesellschaft tatsächlich in eine Diskussion geht, die in der Breite auch nochmal mehr stattfindet, dass sich die Leute auch nochmal einen Kopf drüber machen, dann auch, was sie auch wollen tatsächlich und was wollen wir als Innenstadt. Ich habe keine Antworten, also ich bin so Hobbyhistoriker, ist übertrieben, aber ich interessiere mich für historische Vorgänge und habe natürlich alle Bände von Ravensburg und so Geschichte von Ravensburg. Wenn man sich dann anschaut, Ravensburg in den 80er, und ich habe das ja tatsächlich nur erlebt, weil ich ja auch schon so alt bin, also dass man da mit dem Auto durchgefahren ist. Fabian, ich kann es dir gerne mal zeigen.
Okay. Über den Marienplatz, die Fotos habe ich auch schon gesehen.
Genau, klar. Mit in den Parkplätzen. Und wenn jetzt einmal diese These stimmen würde, dass Parkplätze ganz nah am Einzelhandel, dann müsste mir jetzt beschissen gehen, weil jetzt ja kaum mehr Autos direkt im Marienplatz sind. Also das heißt, da hat sich was verändert. Wir haben natürlich auch wir haben die Marienplatz-Tiefgarage dann auch, die ja dann wirklich eigentlich die Autos und die Menschen sehr nah in die Innenstadt heranführt. Und wir haben ja drumherum eigentlich um den Innenstadtring ganz viele Parkplätze. Ich wohne auch, also nicht direkt in der Innenstadt, und ich fahre tatsächlich ab und zu mal ganz selten mit dem Auto in die Innenstadt rein und denke mir jedes Mal, wie geil, kann eigentlich da immer direkt parken. Mhm. Ist eigentlich schon angenehm zum Fahren. Also so, und für mich ist schon so diese Frage, ist es wirklich das Thema? Also ist es wirklich der Verkehr, der jetzt Einzelhandel Probleme macht, oder ist es nicht einfach das Internet tatsächlich, also dieser Internet, der Online-Handel? Und klar, bei Local, das ist aber halt so ein bisschen moralinsauer aus meiner Sicht, ja, so schlechte Gewisse zu argumentieren, ich verstehe das, aber wegen dem kauft halt dann niemand, wenn er weiß, es ist im Netz dann 30% billiger, das Zeugs dort. Und die Frage ist, was, also ich kenne mich da zu wenig aus, ich bin da nicht drin, was, wie da die Evidenzen aussehen zu dem Thema. Aber was bringt jemand da dazu, in eine Stadt zu gehen und das dann da einzukaufen? Ist es wirklich der Ravensburger, der dann runterfährt und in der unteren Breite in den Spezialläden dann Sachen einkauft, im Küchenladen was kauft? Oder ist es der Schweizer oder der Tourist, oder die Leute, die von eher außerhalb kommen, die sagen, ich gehe jetzt mal in die Stadt, ich habe dieses Erlebnis, und dann gehe ich in den Reichsmann und gehe nach dahin und dann lasse ich ihr Geld liegen, weil ich aber so in so einen Flow reingehe. Also ich bin kein so ein Mensch, lass mir das mal erzählen von meiner Frau oder so von anderen Menschen, die ihr dann shoppen.
Was für ein Stereotyp, Christian.
Ja, oder Entschuldigung, aber halt von Menschen, die halt shoppen gehen, ja, also wo man shoppen geht, das ist ja dann mehr, so wie ich das also wahrnehme, gehen die Leute ja dann in eine Stadt und trinken dann Kaffee, essen da vielleicht was, sondern kaufen sie da was ein, mit Klamotten, und dann sind sie meistens ja auch in der Leute, sondern machen das ja mit anderen Menschen zusammen, so wie ich das immer wahrnehme. Das ist ja dann andere, also das, da haben wir ja, glaube ich, wir haben ja unterschiedliche Cluster, unterschiedliche Gruppen von Menschen, die Geld in die Stadt reintragen dann auch. Und das ist für mich jetzt ganz klar, also welche Gruppe man dann auch anspricht, welche die auch erfolgsversprechende Gruppe ist für den Einzelhandel dann auch, und was dann auch diese Konzepte sind dann für eine Stadt dann auch. Also
wenn du die großen Einzelhändler in Ravensburg hörst, dann sagen die, von der Ravensburger Bevölkerung alleine können sie bei Weitem nicht leben. Sie brauchen unbedingt aus dem Umland und auch aus dem Ausland die Kunden. Und da hat Ravensburg ja auch mit dem Tourismuskonzept, finde ich, schon einen ganz guten Ansatz gemacht, dass man sagt, man will verstärkt auch auf, nicht nur auf Tagestouristen, sondern auch vielleicht auf Touristen sich so ein bisschen konzentrieren, die dann auch ein paar Tage länger bleiben. Also jetzt nicht nur der typische Bodenseeurlauber, der bei schlechtem Wetter einen Tag nach Ravensburg kommt, sondern tatsächlich auch die Leute hierher nach Ravensburg zu bringen. Und ich finde, da ist ein guter Schritt auch schon gegangen worden, dass wir jetzt ein paar neue Hoteleröffnungen in den letzten Jahren hatten. Also da tut sich schon auch ein bisschen was. Und also meines Erachtens kann es einfach nur über das Erlebnis Innenstadt gehen, so wie du es vorher auch gesagt hast. Und das sieht man ja auch an den, zum Beispiel die großen Modegeschäfte in Ravensburg haben alle inzwischen so Bereiche geschaffen, wo dann entweder kleines Café oder zumindest eine Sitzecke, wo man dann was trinken kann. Also das ist schon so, dass sich aufhalten und sich da wohlfühlen, das machen die Händler ja schon, da gucken die ja schon, dass sie da ihre Läden entsprechend ausstatten oder umbauen.
Also bin ich völlig d'accord. Also ich glaube, das ist das Thema, oder? Aufenthaltsqualität, kann ich da, ist da, was ich in der Marktstraße, ist das, sei es jetzt im Baldes oder in der Höhle oder bei der Charlie oder beim Andi, also was, ja, ist da nur abends dann nur Mucke und sind da Club-Erlebnisse und eine Breite auch an kulturellem Angebot und eine Breite aber auch an gastronomischem Angebot und dann wirklich der Raum sozusagen dann auch, der dann einlädt zum Verweilen, gerade im Sommer zum Dortsein, und da passiert dann was in diesem Raum und das sind auch Angebote, ja. Und ich glaube, das wird auch nochmal ein Thema sein, aus meiner Sicht nochmal so, dass man mehr so eine Stadt auch wie ein Labor sieht.
Also, dass man. Spannend. Wie meinst du das?
Naja, das ist ein Raum, wo wir experimentieren müssen, sollen, oder wo es schön wäre, wenn wir dann ins Experimentieren gehen als Stadtgesellschaft und uns überlegen, weil wir wissen es alle nicht, wie die Zukunft aussieht, sondern wir haben Ideen da dazu. Und dass wir aus meiner Sicht, das ist Machen, in den Vordergrund stellen, dass wir Dinge tun und versuchen, Dinge zu ermöglichen. Der Andi jetzt zum Beispiel von der Wirtschaftsforderung, die haben diesen Pop-up, diese Pop-up-Geschichten gemacht. Mit Bernhard fand ich einfach spannend, dass, zufälligerweise waren wir da, glaube ich, auch irgendwie beteiligt als Kapuziner, kann das sein. Aber das sind auch nicht beteiligt, oder?
Doch, da.
Ah ja, okay. Aber das sind doch so, finde ich, spannende Sachen, wo man sich ausprobiert und guckt, was machen wir mit Leerstände? Was ist eigentlich mit dem Wohnraum in der Innenstadt? Da haben wir ein Thema aus meiner Sicht, weil alles steht unter Denkmalschutz. Das ist ziemlich teuer, aber auch wichtig, dass da Leute wohnen und vielleicht auch gut wohnen. Jetzt kommt die Fernwärme, das ist ja schon mal super. Das ist eine gute Qualitätssteigerung für diese Wohnen in der Innenstadt. Aber wie schaffen wir dann auch auf allen Ebenen, auf der Verwaltungsebene, auf der politischen Ebene, aber auch bei den Eigentümern, dann auch eine Bereitschaft zu experimentieren dann auch und mal Dinge, Konzepte auszuprobieren? Ich glaube, das könnte ein Benefit für uns alle sein an der Stelle.
Ja, aber das ist ja dann genau eine gute Frage. Wie kann man sowas schaffen,
das Experimentieren? Also dieser Pop-Up-Store war ja so ein Projekt, was, denke ich, ganz gut funktioniert hat. Allerdings, wenn ich es richtig weiß, haben sich dann auch keine Mieter erstmal wieder gefunden, die das Konzept weiter mittragen würden. Und dann ist jetzt die Frau Vogt, heißt sie, glaube ich, mit den Taschen, ist jetzt ja länger drin geblieben. Aber das war zum Beispiel eine Kombination aus Einzelhandel und Kultur. Mit dem Klavier war es, glaube ich, gell? Mhm. Das fand ich eine super Sache. Ich glaube, bei den Hauseigentümern braucht es noch ein bisschen Umdenken. Dass es eben wichtig ist, dass kein Leerstand oder möglichst kurzer Leerstand nur ist, wenn es einen Wechsel gibt. Weil es ist ja nichts schlimmer, als durch eine Straße in der Innenstadt zu laufen und jeder zweite Laden ist dunkel tagsüber und leer. Dann hast du auch keine Lust mehr, die Straße bis zum Ende zu laufen, um zu gucken, was ist denn da noch. Also als Auswärtiger finde ich das wirklich, fände ich das abschreckend.
Nee, und es ist ja dann ganz schnell auf einmal keine B-Lage mehr, sondern dann wird es zu einer C-Lage und auf einmal ist die Straße irgendwie tot.
Ja.
Ja,
ja,
das wäre dann nämlich genau die Frage, was machen wir dann auch als Stadtgesellschaft? Also was zu verkaufen, Einzelhandel, das kann eine Möglichkeit sein, einen Kulturbetrieb da irgendwie reinzubringen, das kann was anderes sein, ne? Gastro, okay, aber ich frage mich immer, gibt's nicht eigentlich auch noch andere Sachen, weil da leben ja auch einfach Menschen, also klar, Touristen ist super, aber ich habe auch keine Antwort, ja, aber ich frage mich das halt immer, wenn da sind leere Flächen. Leute müssen die anscheinend nicht vermieten, sonst würden sie es ja tun, vom Geldbeutel her auch. Also sie können sich's leisten, dass die leer bleiben und dann lassen sie halt auch einfach leer, weil sie keinen Mieter finden, der irgendwie halt gerade gut passt. Mhm. Und dann gehen sie mit dem Preis vielleicht auch nicht runter, ja.
Na, in der Unterstadt, finde ich, ist die kommt ja so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln, also als früherer Handwerkerbereich von Ravensburg. Mit Sutery zum Beispiel, das ist zwar kein Handwerksbetrieb, aber mit Schneiderei schon so ein bisschen, mit der Stadtwerkstatt vom WIFO. Also das fänd ich eine schöne Entwicklung, wenn da Wohnen und Arbeiten im Sinne von auch ruhig ein Handwerksbetrieb, wenn das von allen Vorschriften, die es gibt, möglich ist, das sich da ansiedelt, statt nur Einzelhandel. Also das fände ich für die Unterstadt auch wirklich ein passendes Konzept, wenn da ja ein bisschen Handwerk einfach wieder ist.
Voll gut.
Da gibt es eine Polsterin zum Beispiel, das ist schon Handwerk. Da gibt es eine Schusterin, also da gibt es ja schon einige. Aber wenn das so ein bisschen noch ausgebaut würde, das fände ich gut für den Bereich von der Innenstadt.
Finde ich auch super. Also auch mal die untere Breite hat ja schon eine Aufwertung erlebt durch das, dass man diese baulichen Maßnahmen umgesetzt hat, also die Straßen verändert hat und so weiter. Also da ist ja eine kontinuierliche Entwicklung, ist man ja dran und finde auch die untere Breite wirklich toll. Ich will nochmal sozusagen das Plädoyer für lasst uns gemeinsam Stadt machen. Also nochmal auch tatsächlich so, wo Räume sind, wo man vielleicht auch dann diskursiv reingeht, sei das aber, also hybride Nutzungen, da ist dann mal ein DJ oder da ist dann mal eine Lesung oder und dann diskutieren wir drüber in echt über das, was wollen wir machen und laden Leute ein. Wir sind ja nicht die einzige Stadt, die dieses Thema haben, sondern da gibt es ja bundesweit gibt's sehr gute Podcasts auch zu dem Thema. Höre ich zufälligerweise halt auch gerade gerne. Aber dass man sich einfach austauscht drüber, was sind super Ideen, weil ich glaube, gemeinsam passiert dann, da kommt da vielleicht auch nochmal eine Dynamik rein. Und ich glaube auch positiv, wir sind da in einer sehr guten Entwicklung drin. Also so nehme ich das jetzt mal zumindest wahr. Es gibt den Handwerkermarkt in der unteren Breite. Es gab ja mal diesen, im September mal vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, diesen autofreie
Parking Day.
Parking Day fand ich auch ziemlich cooles Format, auch vom Umweltamt echt ziemlich cool umgesetzt, muss ich auch sagen, war auch von der Also fand ich, war innovativ, ja, wo man diese Parklücken unterschiedlich nutzen kann, fand ich total witzig von ihm. Ich habe da mich mein Projekt präsentiert, geschäftlich, ja. Und da gab es ja ganz unterschiedliche, also so Sachen finde ich gut machen, also dieses Machen miteinander, ja, und Zukunft, also Zukunft denken, also so jetzt mal, um bei euch zu bleiben als CDU, ich finde das sind so Ansätze, wo wir gemeinsam uns dann auch mal, also wo man was tun kann dann auch.
Wir haben ja so ein Veranstaltungsformat Stadtgespräch, nennen wir das, weil wir nicht mehr wie früher, einer erzählt im Hinterzimmer irgendwas bei einer Parteiveranstaltung, sondern wir laden da immer spezielle Interessengruppen ein, um mit uns zusammen über zum Beispiel das Thema Einzelhandel hatten wir auch schon zu diskutieren, weil wir haben ja jetzt auch nicht da die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern müssen hören, was brauchen die Leute, wo fehlt was. Und ja, so musst du halt einfach, das ist mühsam mit so Veranstaltungen, weil es einfach, es ist Vorbereitungsarbeit, aber es ist dann auch wertvoll zu hören, wenn dann Leute kommen und sagen, hier, das und das brauchen wir, weil es ruft dich nicht jeder an als Gemeinderatsmitglied und sagt, hier, ich hätte da mal ein Anliegen. Also das machen auch manche, aber man muss einfach unterschiedliche Wege anbieten, wie Leute da ihre Ideen oder auch ihre Anregungen loswerden können. Und ja, und du hast recht, man muss nicht das Rad neu erfinden. Man kann auch bei anderen Städten gucken. Und ich finde, das macht aber zum Beispiel unser Wirtschaftsförderer wirklich gut. Der ist auch mit ganz vielen Leuten im Gespräch, aber auch über den Tellerrand hinaus guckt der, wie machen es andere Städte und bringt dann die Ideen hier mit.
Ja, yeah, also Andreas Sengers macht eine sehr gute Arbeit, auf jeden Fall. Also ohne Frage, ja. Sehe ich auch so. Und das ist das waren ja diese Chancen, also diese Innenstadt hat auch eine Chance. Deine Grundfrage war ja, was sind so diese großen Chancen, Fabian? Gell?
Ja, mir ist noch eine andere Chance eingefallen auch. Also zumindest nehme ich die so wahr, ich weiß nicht. Allgemeines Wachstum von der Stadt. Ja, es gibt ja einen Zuzug, wenn ich das als semi-gut informierter Bürger irgendwie so wahrnehmen, ne? Die Stadt wächst. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht überall in Deutschland und in allen Städten unserer Größe der Fall. Ja, das ist doch auch irgendwie eine Chance. Wie würdet ihr dem begegnen eigentlich?
Also das ist auf jeden Fall eine Chance, aber natürlich auch mit ganz großen Herausforderungen verbunden, weil bei jedem Neubaugebiet zum Beispiel, die Stadt wächst und man braucht neue Wohnungen, jetzt Lumperhöhe zum Beispiel, ist ja so eins der großen im Moment, musst du halt ganz viele andere Sachen noch mitdenken. Also die ganze Infrastruktur natürlich, du brauchst dann Kindergärten, du brauchst mehr Schulklassen, dann brauchst du dafür wieder die Erzieherinnen und die Lehrer und das muss alles, also jetzt sind wir wieder ein bisschen bei der Bürokratie, das muss alles vorher erstmal gut geplant sein, weil du kannst nicht sagen, ah, wir machen jetzt Wachstum, wir freuen uns, wenn irgendwelche großen Firmen, die eh schon hier sind, noch expandieren oder wenn andere Firmen dazukommen und hier Arbeitsplätze anbieten. Es muss ja alles so einhergehen. Und also wir sagen da in unserer Wirtschaftspolitik als CDU immer, wir wollen ein gesundes Wachstum. Also jetzt nicht um jeden Preis hier zum Beispiel Neubaugebiete irgendwo raushauen und dann passt das andere nicht mehr dazu, sondern es muss alles zusammenpassen. Deswegen muss man jetzt zum Beispiel Lumperhöhe mitdenken, wie geht's mit der Grundschule St. Christina weiter? Weil wenn da 300 Wohnungen hinkommen, dann sind da auch viele Kinder, die müssen irgendwo in die Schule gehen und die Schule ist jetzt eigentlich schon zu klein. Und das sind halt dann alles so Sachen, die aber auch dann Kommunalpolitik total spannend machen, finde ich. Weil du hast so vielfältige Betätigungsfelder und das ist auch das, warum ich das so gerne mache. Weil man kriegt einfach von Themen was mit, die ich jetzt aus meinem privaten oder beruflichen Umfeld, mit denen ich mich nicht beschäftigen würde.
Ja, und ich denke, es ist ja auch irgendwie so viel schöner, irgendwie dann im Zweifel ein Wachstum mitzugestalten, als irgendwie den Niedergang so
den
zu verwalten.
Mangel zu verwalten,
oder?
Also, ja.
Das wäre dann, also entweder wächst eine Stadt oder sie schrumpft. Also auf dem gleichen Level wird es ja kaum bleiben.
Ja, also wir sind auf jeden Fall eine Region, die anzieht, auch mit vielleicht so den negativen Folgen dann, dass viele Leute hier keine Wohnung finden in Ravensburg und dann einpendeln. Also das ist ja, dann sind wir wieder beim Verkehr. Das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Wirklich die vielen Einpendler, die wir hier jeden Tag haben. auch Schüler. Das ist kein Problem. Das finde ich gut, dass Ravensburg als Schulstadt quasi auch so eine große Einpendlerstadt ist. Aber mit den ganzen Gegebenheiten muss man dann halt irgendwie auch zurechtkommen. Und dann hast du halt auch den Verkehr und musst den irgendwie durch den Moldite-Tunnel fahren lassen irgendwann mal.
Das sind halt, ich glaube, das sind halt auch so Dilemmata-Situationen, oder? Oder so Tetralemmata, das hat man ja oft ja eine. Also Wachstum ist auf der einen Seite ja gut, Arbeitsplätze schaffen ja dann wieder Steuereinnahmen und schafft Umsatz für den Einzelhandel und bringt Kaufkraft rein und bringt dann wieder Landeszuschüsse und so weiter. Also ist ja was Positives auch. Und auf der anderen Seite, was du ja gesagt hast, wo wohnen dann die Leute? Ich sehe es wieder als Sozialarbeiter von der Ecke wieder dann, also wer kann in der Stadt wohnen, wer darf in der Stadt wohnen? Und wie nehmen wir die Leute mit, sozusagen, die den Laden am Laufen halten? Der Gerätefachverkäuferin, der Postbote und der Straßenkehrer, der Mensch, der im Betriebshof arbeitet, das ist natürlich schon ein Thema. Wie schafft man das dann zusammen? Aber die Frage für mich, oder was ich spannend jetzt mal fand, diese Motivation, das hat man so richtig gemerkt, dass da war so ein Funkeln in den Augen, ja, so, wo du gesagt hast, ja genau, darum bin ich in der Kommunalpolitik, da würde ich gerne nochmal nachhaken dann auch. Was macht für dich Kommunalpolitik spannend? Warum engagierst du dich und stellst dich auch wieder zur Wahl und bist Fraktionsvorsitzende, das ist ja auch eine Arbeit. Hm. Warum machst denn du das?
Also für mich persönlich ist es wirklich eine Horizonterweiterung. Ich beschäftige mich mit Sachen, zu denen ich sonst nicht so den Zugang hätte. Andererseits mache ich aber auch gern was für andere. Das habe ich ganz am Anfang, glaube ich, schon gesagt, dass ich es schön fände, wenn wir so von dieser Ichling- oder Ich-AG-Gesellschaft wieder mehr wegkommen zu dem, was kann ich denn auch für andere tun. Und das Mitentscheiden können spielt schon auch eine Rolle, wobei ja, das ist jetzt gar nicht so meine Hauptmotivation. Also wirklich, das kommunalpolitische Feld, das ist so riesig und so vielfältig und man kann sich nicht überall gleich gut auskennen, zum Beispiel in Bausachen oder so. Ich bin jetzt nicht in den technischen Ausschüssen, aber da bin ich jetzt lang nicht so drin wie in den Sozial- und Bildungsthemen. Das ist ja eher so mein Betätigungsfeld, aber auch Wirtschaftsthemen finde ich total spannend. Und ja, für mich ist es einfach eine Erweiterung für mich selber und ja, es macht Spaß, sich mit unterschiedlichsten Themen, die unsere Stadt hier betreffen, zu beschäftigen.
Warum sollte ich als Bürger zur Kommunalwahl gehen? Warum ist es wichtig, dass ich wählen gehe?
Weil das wichtig ist, dass wir einen Gemeinderat haben, der so zusammengesetzt ist, dass alle Bevölkerungsschichten, wenn möglich, da vertreten sind. Es ist wichtig, dass wir so ein bisschen, ich sage immer, wir sind so ein bisschen das Aufsichtsratsgremium der Stadtverwaltung als Gemeinderat. Wir passen da auf, was die uns vorschlagen, ob das gut ist, ob wir das gut finden. Und als Wähler hast du einfach, also ich finde, man hat als Wähler die Verpflichtung, wählen zu gehen, weil wenn du nicht wählen gehst, dann darfst du dich danach auch nicht beschweren, wenn irgendwas nicht so läuft.
Also das heißt, du sagst den Leuten, die sagen, die machen doch eh, was sie wollen, geht wählen und dann könnt ihr das verändern, beziehungsweise engagiert euch in den Vereinen dann auch. Also macht euren Mund auf, bewegt euch irgendwo hin und tut euren Unmut kund, beziehungsweise macht was Positives.
Genau, macht was oder zumindest wendet euch an jemand, wenn irgendwo was nicht passt und sagt, was man besser machen kann. Weil immer nur meckern und sagen, das ist alles nix und hier läuft's nicht und hier ist zu wenig, das reicht halt nicht, um irgendwas zu verbessern. Und es ist manchmal schon mühsam, da stundenlang auch in Sitzungen zu sitzen, die Unterlagen vorher zu lesen. Aber wenn man dann sieht, man kann mit einem Beschluss dann nachher, wie zum Beispiel mit der Digitalwerkstatt. Man hat es beschlossen, man hat da Gelder dafür freigegeben, man hat entschieden, dass man auf dem Feld einen Schwerpunkt setzen will und dann wird es auch irgendwann umgesetzt und dann gehen da irgendwann Schülerinnen und Schüler hin und haben da vielleicht ihren Spaß. Dann, das ist dann schon so ein bisschen die Bestätigung, dass sich der Zeitaufwand dann auch gelohnt hat.
Also eher positiv, es hört sich positiv jetzt eher an, dann von deiner Seite
her. Ja, auf jeden Fall, sonst würde ich es nicht machen. Ich meine, das ist in meiner Freizeit, das muss ich ja nicht. Also, ja.
Ja, weiß gar nicht. Ich scroll die ganze Zeit hier unsere schönen Unterlagen, unsere Vorbereitungen durch. Was mir eben noch eingefallen ist, zu dem Punkt, jetzt sind wir hier im Kapuziner jetzt ja vielleicht gar nicht so sehr bekannt als die Menschen, die ganz viel Bürokratie immer erzeugen oder so und die auch lieben. Vielleicht sind wir eher so ein bisschen spontan. Und ja, was ihr gerade besprochen habt, ist, würde ich noch drauflegen. Und auch mit diesem Punkt in der Innenstadt, ja, welche Formate kann es da eigentlich geben in den Räumen, die vorhanden sind? Meine Erfahrung ist, Themen einfach auszuprobieren und nicht zu krass zu zerdenken, führt manchmal viel, viel eher weiter, als sich zu lange mit einer Planung zu beschäftigen. Natürlich, klar, wenn jetzt jemand einen Tunnel baut, das ist schon echt gut, wenn der sehr gut geplant ist. Keine Frage. Aber jetzt irgendwas in der Innenstadt zu machen, ist ja dann nicht auf dem Niveau, wie einen Tunnel zu bauen. Und wir legen da aber vielleicht manchmal so ähnliche Maßstäbe an oder haben das auch so internalisiert, dass wir das irgendwie so krass zerreden müssen alles und zerplanen müssen.
Was meinst du jetzt konkret?
Egal welches Thema. Mein Appell ist eigentlich nur, lieber eher mal ausprobieren und vielleicht auch zu scheitern, anstatt über Themen nur zu reden. Also, sondern halt in die Umsetzung zu kommen.
Mhm. Also eher machen.
Ja, jetzt habe ich total lang ausgeholt. Ne? Das war ein bisschen unverständliches Geschwafel.
Also jetzt muss ich, das, was ich früher immer blöd fand an Politikern, wenn sie schon so länger dabei waren, das passiert mir jetzt inzwischen schon selber wieder. So ein ganz kleines Beispiel als Gegenargument zu dem, was du gerade gesagt hast. Also finde ich gut, deswegen haben wir das ja auch im Slogan, Miteinander Zukunft machen und nicht Miteinander Zukunft planen oder so, heißt es ja nicht.
Wäre total aber, catchy.
Ja, zum Beispiel Wochenmarkt. Ja, hatten wir vor ein paar Monaten lange, lange Diskussionen, wie die Stände auf dem Wochenmarkt zu stellen wären.
Hoch emotionales Thema.
Da könnte man jetzt auch sagen, hey, probier doch mal aus, Viktualienmarktaufstellung. Heißt, Stände stehen mit dem Rücken aneinander und man geht von beiden Seiten aus zu. Das könnte man machen. Oder wirklich wieder in der Marktstraße auf beiden Seiten stehen Marktstände. Das kann man aber nicht einfach so ausprobieren, weil dann kommt zum Beispiel die Feuerwehr und sagt, wenn jetzt da was passiert, können wir nicht mehr durchfahren. Oder auch bei der Nutzung von Leerständen, wenn du sagst, lass uns doch einfach mal irgendwas da ausprobieren. Dann kommt das Totschlagargument, ist ja immer Brandschutz. Und so gibt's leider ganz viele Bedingungen, die dann doch einzuhalten sind, die alle irgendwie ihre Berechtigung haben. Und das ist auch so ein bisschen manchmal das Deprimierende. Ich weiß, wir sind positiv, aber das muss ich jetzt trotzdem noch sagen. Wenn wir jetzt als Fraktion zum Beispiel einen Antrag stellen bei der Stadtverwaltung, dann und wir finden die Idee super, was wir uns da jetzt überlegt haben. Und dann hörst du leider als erstes oft, ja, aber das geht nicht wegen 1, 2, 3, 4, 5. Und statt dass die dann sagen, okay, jetzt wir haben hier eure Idee und jetzt überlegen wir mal, wie es geht. Das ist jetzt keine Generalkritik an der Stadtverwaltung, aber das ist in Verwaltungen halt oft so. Die denken anders als jemand, der vielleicht Unternehmer ist oder Macher oder Kreativer, der sagt, jetzt machen wir doch einfach erstmal und gucken dann, wenn es schief geht, dann hören wir es halt wieder auf.
Ja, es gibt halt verschiedene Rollen auch in so einer Gesellschaft, ne? Und dass jetzt Leute, die in der Verwaltung tätig sind, dann halt diese Rolle einnehmen.
Das müssen die. Das
ja,
ist ihr Job.
Genau. Das ist dann der Job, ja. Mhm. Und wir haben dann vielleicht aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber halt eben einen anderen Job.
Genau.
Ja. Und das dann auszuhandeln, ist ja eigentlich dann auch der spannende Prozess. Ja.
Freiräume, also es geht darum, Freiräume zu schaffen, gedankliche Freiräume zu schaffen, aber auch tatsächlich Freiräume zu schaffen, wo man tätig werden kann. Jetzt höre ich mich an wie jemand von der FDP, was jetzt nicht schlecht sein muss per se, ja, an der Stelle.
Du bist heute in vielen Rollen unterwegs.
ja. Aber mit verschiedenen Positionen auch politisch, aber ich finde, wir brauchen Macher und wir brauchen Freiräume auch natürlich hier. Und das ist ja immer, jedes System hat seine Norm, seine Logik und seine Praxis. Ja. Und gemeinsam in der Mitte, in der Mitte drinnen, passiert dann auch was. Ja. Und man muss halt auch gucken, dass das eine Feld nicht zu dominant wird. Wenn eine Verwaltung und eine Bürokratie zu dominant wird, was ich behaupte es jetzt nicht, ich sage jetzt nur, dann ist es auch nicht so gesund und zu erquicken, ja. Und es ist dann immer so ein Aushandlungsprozess, den wir auch als Stadtgesellschaft oder als Bundesrepublik hier auch, ich glaube, da sind wir ja gerade immer Diskurs, ja. Inwieweit geben wir uns auch wieder Freiräume, um einfach mal Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren dann auch. Und ich finde es wichtig, dass man Dinge ausprobiert in der Stadt. Und natürlich gibt es Logiken von der Verwaltung dann auch, aber es gibt natürlich auch Freiräume, Grauräume, wo man auch was tun kann, wo man was machen kann. Im positiven Sinne gemeint. Ja.
Wobei nach meiner Kritik muss ich jetzt noch was Positives sagen. Ich finde, dass die Stadtverwaltung zum Beispiel mit Bürgerbeteiligung in den letzten Jahren immer besser geworden ist und immer mehr macht. Also es gab Stadtentwicklungsplan 2030 vor ein paar Jahren. Dann gibt es jetzt ganz aktuell, wird ein Kulturentwicklungsplan neu gemacht. Da sind Kulturschaffende, aber auch Bürger beteiligt gewesen in Workshops. Die Stadtbücherei wird umgebaut. Da ist am Samstag die Möglichkeit für jeden, der kann da sich die Pläne angucken, das Modell und dann aber auch noch Ideen einbringen. Und so dass das nicht jetzt alles von oben herab irgendwie verwaltet und geplant wird, sondern der Bürger und die Bürgerin, die haben schon auch viele Möglichkeiten, finde ich, in unserer Stadt sich einzubringen. Und natürlich kann nicht immer alles eins zu eins dann so umgesetzt werden, aber die Chance, die besteht auf jeden Fall und die muss man dann halt auch wahrnehmen. Entweder indem man da hingeht oder dass man zumindest wählt und dann die Bürgerschaft da als Gremium stärkt.
Ja, oder ein illegaler Club aufmacht.
Und dann guckt, wie lange es gut geht, oder was?
Ja, genau. Könnte ja auch eine Idee sein,
ja,
wenn wir jetzt im Kulturbereich sind.
Könnte
ja
man schon so machen. Dann guckt man halt mal, wie lange es läuft. Und wenn es gut läuft, dann guckt man halt, ob man es irgendwie dann legal hinkriegt.
Also wir machen jetzt keinen illegalen Club.
Ja. Nee, das würden wir nie machen.
Das würden wir nie machen. Ja, aber es gab es ja mal in Rahmen.
Ich bin da auch raus.
Also. Nee. Ja, aber Tag der Stadt, also wählen gehen, sich engagieren. Ich glaube, das ist so das Ding. Wo wir uns ja sogar einig sind, ja.
An der Stelle. Und aber auch das Gespräch nicht verlieren. Also was ich zum Beispiel ein gutes Gremium auch finde, ist jetzt in der Stadt das Kulturforum. Mhm. Da ist zum Teil Gemeinderat, aber ganz viele Kulturschaffende, die sich da regelmäßig austauschen. Dann die Treffen mit dem WIFO zum Beispiel, auch mit dem Sportverband. Also einfach dieser Austausch zwischen den unterschiedlichen Interessenvertretern in der Stadt, den finde ich ungemein wichtig, weil sonst kannst du auch keine Politik machen, wenn du nicht weißt, was so die Bedarfe sind.
Also miteinander statt übereinander reden.
Genau.
Mhm. Passiert ja im Internet nicht so viel, um die Schleife wieder zum Anfang hinzukriegen.
Ja, und man braucht, ich glaube, viele Antworten liegen tatsächlich auch im Quartier, also in der Begegnung, im Kontakt. Und ich glaube, da ist schon noch viel
Musik. Was meinst du mit Quartier, nur um es kurz zu erklären?
Ja, gut, da kommt wieder der Sozialarbeiter durch. Also wir sind ja beim sozialen Räumen und Quartier würde ich jetzt mal so greifen, so dort, wo du wohnst und wo du jetzt auch so täglich Menschen begegnest.
Wo
du so fußläufig unterwegs bist, genau. Also das ist ja immer so die Frage, wie definieren die einzelnen Personen ihr Quartier und ihren sozialen Raum? Das ist dann, aber ich sage jetzt mal, da, wo du wohnst und das Umfeld, wo du wohnst und wo du bestimmte Infrastrukturen in Anspruch nimmst, je nachdem, in welchem Alter du bist und welche Bedarfe du dann hast, das ist so dein Quartier. Und da sind halt auch ziemlich viele enge soziale Kontakte eigentlich dann auch der Nachbarn und da siehst du auch vieles und da passiert sozial auch vieles. Und ich glaube, dass da viele Antworten, also dass da viel Musik nur drin liegt, wie man nochmal die Quartiere nochmal stärker in Austausch miteinander bringt und dann auch das, zum Beispiel St. Christina, ich wohne jetzt oben im Osten, also Oststädtler, das ist ja eigentlich ein eigenes Dorf, eigentlich St. Christina, mit der eigenen Kirchengemeinde und der eigenen Gemeindehaus.
Musikverein.
Musikverein, genau, Bluträdergruppe gibt es dann auch und so. Und es sind so die tradierten Strukturen und Formen, die es da gibt, die ihre Berechtigung haben. Aber wir haben jetzt halt eine Lumper Höhe mit 300 Wohnungen und mal kurz 1000 Leute, bam. Und dann hast du nochmal da oben beim Knoblauch, wie heißt es? Ich weiß gar nicht, wie es heißt da. Also da kommen jetzt so 2000 Leute, 2500 Leute.
Aber dafür gibt es ja auch einen Quartiersmanager dann dort,
soll kommen, genau. Soll
tätig wird.
Genau, ist ja schon Beschluss da, oder? Mhm. Ah ja. Genau, und das, da glaube ich, dass da viel im Quartier nochmal, dass man da die Leute anders abholt und dann auch wieder eine Chance ist für die Vereine und für diese Strukturen, sich da nochmal zu präsentieren und auch die Menschen, die da neu dazuziehen, dann auch einzubinden. Und das Thema ist aber dann auch, wie schaffen wir Solidarität, also wie schaffen wir Austausch in der Bürgerschaft und wie schaffen wir es auch gegenseitig, Solidarität zu stiften. Also das Thema bei uns Sozialarbeiter ist dieses auf Englisch Caring Community, also sorgende Gemeinschaft. Wie schaffen wir es gemeinsam, für uns Verantwortung zu übernehmen, in Verantwortung zu gehen fürs Gegenüber? Keine Ahnung, bei meiner Nachbarin habe ich jetzt mitgekriegt, der Mann ist ins Krankenhaus gekommen, da gehe ich halt rüber und klingel, ja, und sag, kann ich Ihnen irgendwas helfen? Ist irgendwie, Sie wissen ja, die kennen mich, Sozialarbeiter, soll ich irgendwas machen oder so, ja, und so. Und freuen die sich aber schon einfach, dass ich das wahrnehme. Und so geht man in Kontakt. Und da glaube ich, da haben wir, da hat jeder eine Verantwortung, da kann jeder was dafür tun, aber wir können das auch als Kommune, als Stadtgesellschaft auch noch, glaube ich, nochmal unterstützen. Quartiersmanagement ist ein Thema, aber ich glaube auch nochmal kleinteiliger, auch wenn Leute was machen dann vor Ort, dann auch kleine Budgets, dann 50er und 100er, dass die was tun können und das auch zu Wert zu schätzen, was da passiert in den Nachbarschaften. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil der Staat, also offizielle Strukturen, werden nicht alles und können niemals alles lösen, sondern wir als Menschen können uns gegenseitig stützen und unterstützen. Und da sehe ich viel Musik und auch viel Chancen drin, das zu machen. Und warum habe ich das jetzt alles gesagt? Eigentlich habe ich es vergessen.
Weil Quartiersarbeit für dich so eine Antwort ist auf gesellschaftlichen Wandel und irgendwie Wachstum, Weiterentwicklung von Ravensburg.
Jetzt bin ich aber eigentlich, ich bin Moderator, warum erzähle ich eigentlich?
Ja,
das
Christian.
Das ist echt,
das läuft
gerade nicht so. Also ja, ich sollte eigentlich mehr Fragesteller.
Ja, das.
Aber was die Kommune da machen kann, weil du gerade gesagt hast, so viel von außen geht gar nicht, das muss aus dem Inneren rauskommen. Man kann da schon ein bisschen was, indem man schaut, dass unterschiedliche Wohnformen in einem Quartier möglich sind. Zum Beispiel in Schmaleck gibt es ein neues Baugebiet, wo auch altersgerechte Wohnungen mitgeplant werden. Also jetzt nicht nur wie früher mal klassisch Neubaugebiet lauter junge Familien und dann werden die irgendwann alle gleichzeitig alt und dann gibt es einen Wechsel, sondern für ganz viele Leute, gerade in den Ortschaften, wo es ja noch viel dörflicher geprägt ist als hier bei uns in der Innenstadt, ist es ganz wichtig, in ihrem Quartier auch wirklich alt werden zu können. Und sei es, dass man da eine Tagespflege dann einrichtet. In Grünkraut zum Beispiel hat man eine Tagespflege jetzt so quasi auf dem Dorf gemacht, weil das für die älteren Menschen ganz wichtig ist, nicht dann nochmal umziehen zu müssen in ein Alters- oder Pflegeheim ganz woanders, sondern möglichst altersgerecht dann auch im Quartier, im Dorf oder in der Ortschaft dann alt werden zu können. Und das ist zum Beispiel was man als Kommune dann wieder mit Planung im guten Sinne ein bisschen steuern kann. Und ja, also da kann man dann schon was machen. Und wenn so ein ganz neues Wohngebiet kommt, wie Lumperhöhe zum Beispiel, da muss man wirklich von Anfang an so ein bisschen Anschubarbeit leisten, weil wir hatten da auch schon negativere Beispiele in Ravensburg, wo Wohngebiete geschaffen wurden, wo das nicht so gut funktioniert hat am Anfang.
In den 90er Jahren
war das. Ja, in den 90er Jahren. Das ist aber jetzt inzwischen auch besser, weil es da ein Familienzentrum inzwischen gibt, wo auch ganz viel integrative Arbeit gemacht wird. Aber da hat man halt gesehen, wenn man gar nichts macht, kann es auch schiefgehen.
Mhm. Vielleicht so eine, das Ende unseres Podcasts so ganz langsam einzuleiten mit Blick auf die Uhr, und es wird auch langsam dunkel draußen. Wir haben rausgearbeitet, überhaupt mal wählen gehen kann schon eine sehr kleine, aber eine sehr wirkungsvolle Sache sein. Da würde mich noch interessieren, was bekomme ich denn eigentlich, wenn ich CDU wähle oder wenn ich jetzt dich wähle?
Wenn du mich wählst, dann bekommst du jemand, die sehr engagiert ihre Arbeit als Gemeinderätin macht. Also wenn du mich anrufst, dann höre ich dir zu und dann versuche ich nicht alles dir zu versprechen, sondern mir zu überlegen, was kann man denn da jetzt tun. Du bekommst jemand, der jetzt nicht nur auf einem Politikfeld unterwegs ist, sondern, ich habe das vorher schon gesagt, die wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftspolitik ist mir wichtig, Bildungspolitik ist so mein Betätigungsfeld. Und also du bekommst auf jeden Fall eine engagierte Gemeinderätin, die das gerne macht und auch gerne nochmal 5 Jahre weitermachen würde.
Das glaube ich, kann ich nach dem Gespräch jetzt unterstreichen. Die Energie kommt auf jeden Fall rüber.
Das sehe ich genauso. Ja, liebe Zuhörer, wir sind am Ende von unserem Podcast. Und was uns wichtig ist, geht wählen. engagiert euch hier für die Stadtgesellschaft. Ich kann nur sagen, es war schön, heute hier mit der Antje zu sprechen, und Entschuldigung, wenn ich ab und zu in einem Monolog und nicht in der Moderation
so bist, war. So bist du halt, Christian.
Ich muss mich da erstmal nochmal finden wieder. Aber vielen, vielen Dank. Ich fand, es waren viele spannende Themen dabei, und ich finde auch diese positive Energie und dieses positiv was nach vorne bringe, ist für mich auch hängen geblieben. Auf jeden Fall, Antje, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. Mir hat es echt Spaß gemacht. Das war ein kurzweiliges Gespräch mit euch, und vielleicht sehen wir uns ja demnächst am Ratstisch. Wer weiß.
Wer weiß, ja.
Also Christian und Antje, ich bin da auf jeden Fall raus. Ja, ja. Ich komme dann auch manchmal dazu und präsentiere vielleicht irgendwas, aber...
Ja, oder du kommst mal als Zuhörer und ja, stellst das, eine Frage. Oder
genau,
so.
Das kann ich, man auch machen. Ich frage, was die größten Chancen sind, und dann genau. Gucken alle komisch in den Raum und reden über was anderes.
Und wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt für unseren Podcast, dann schickt uns doch eine E-Mail an info@kapuziner.info.
An hallo@kapuziner.info, okay. Aber ist schon auch okay.
Okay, ja. Florian, auch vielen Dank für deine technische Unterstützung von Rauch und Spiegel.
Danke.